Wir haben ja total ausgeprägte Antennen und scannen unsere Umwelt. Wie guckt mein Partner jetzt gerade? Sieht er noch zufrieden aus? Braucht er vielleicht was? Ne? Und dadurch sind ja immer so Fenster geöffnet in unserem Kopf. Und wir versuchen dann eben zu schauen, okay, er hätte gerne das. Ich brauche eigentlich Ruhe. Ich mache jetzt nochmal kurz das, weil dann ist er glücklich und ich somit sicher. Und das kann dann einfach irgendwann dazu führen, dass wir zum einen sehr erschöpft sind. Das ist das, was oft am spürbarsten ist, wie gesagt. Und in der Konsequenz aber auch einfach gar nicht mehr genau wissen, was wir eigentlich brauchen.
Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Für andere da sein, helfen, fürsorglich sein, das klingt doch alles sehr gut, oder? Es stärkt die Harmonie und das Miteinander ist für alle angenehmer. Ist es wirklich für alle angenehmer? I doubt it, denn in der Tendenz sind es erstens eher Frauen, die diese Rolle übernehmen. Das liegt unter anderem daran, dass wir tendenziell durch die Gesellschaft stärker auf Empathie, Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft erzogen werden. Gerne nachzulesen bei Lieber und Friedmann 2007. Und zweitens trifft es meiner Erfahrung nach auch immer die gleichen, nämlich die, die das Helferinnenphänomen mitbringen. Die, die es allen recht machen wollen. Und für diese Personen steigt das Risiko enorm, dass sie sich selbst vergessen, dass sie sich nicht trauen, für ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen oder noch tragischer, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spüren. Und darüber wollen wir heute reden. Compulsive Caregiving oder auch das Helferinnen-Syndrom. Ich fühle mich nur gut, wenn ich für andere da sein kann. Psychologisch betrachtet klingeln da bei mir alle Alarmglocken und ich denke sofort an emotionale Abhängigkeit und sehr anstrengende Beziehungsmuster. Und deswegen freue ich mich, dass wir diese Folge diesem so wichtigen Thema widmen. Und damit hi und herzlich willkommen beim Seventh Mind Podcast. Ich bin Linda, Psychologin, Coachin und Hypnosetherapeutin und ich darf hier immer wieder spannende Menschen kennenlernen, die ihr Wissen und Fühlen mit uns teilen. Wir wollen heute verstehen, welche psychologischen Mechanismen und Beziehungsmuster hinter dieser übermäßigen Hilfsbereitschaft stecken und warum diese Hilfe nicht immer hilfreich ist. Dabei schauen wir sowohl auf die Auswirkungen für Betroffene selbst als auch auf die Dynamiken in der Beziehung. Und ich will natürlich auch von meiner Gästin wissen, wie arbeitet man therapeutisch damit? Was sind praktische Tipps für euch, die ihr direkt ausprobieren könnt? Und heute ist Lea Vogel bei mir. Hallo Lea.
Hallo, schön, dass ich hier bin, schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Ich habe ein bisschen recherchiert und gesehen, du bist Verhaltenstherapeutin und begleitest Menschen in deiner Praxis in Berlin mit Coaching und Psychotherapie und bist seit kurzem auch der Seventh Mind App zu hören. Es gibt so kleine Insider-Talks mit dir und dem Coach Heiner, in denen ihr ein bisschen aus eurem Nähkästchen plaudert und seit kurzem auch eine ziemlich coole Übung, die perfekt zum heutigen Thema passt. Aber dazu sprechen wir an gegebener Stelle noch ein bisschen mehr.
Ja, genau. Vielen Dank fürs Vorstellen. Das stimmt natürlich genau, was du da recherchiert hast.
Wie geht's dir denn heute? Wie bist du da?
Mir geht es sehr gut. Ich bin zugegeben etwas aufgeregt gewesen, als ich gemerkt habe, oh wow, gleich ist es soweit und es geht los. Das ist aber völlig in okay. Das darf für mich jetzt auch mit da sein. Das, was ich ein bisschen irritierender finde, ist, dass meine Stimme immer noch recht angeschlagen wirkt. Für alle, die meine Stimme nicht kennen, dann ist es gut. Dann merkt man womöglich den Unterschied nicht so. Ich merke so einen leichten Wunsch ab und an mal zu räuspern. Also bitte nicht wundern, wenn das auch passiert.
Ja, und du hast eben schon gesagt, das ist die Nachwirkung von der Erkältung, ne?
Ganz genau, ja. Das ist die erste Phase der Herbsterkältungskita-Zeit, würde ich sagen, genau. Ja.
Und das kennen bestimmt einige da draußen auch, die uns gerade zuhören. Wie bist du denn auf das Thema HelferInnen-Syndrom gekommen? Manchmal hat man ja auch so einen persönlichen Bezug zu einem Thema. Manchmal kennt man eigene Tendenzen von sich. Wie war das bei dir?
Also ehrlicherweise ist es ein Thema, das einfach mehr oder weniger stark präsent immer wieder auftaucht. Das ist nicht so, dass Menschen jetzt explizit mit dem Thema zu mir kommen, aber man kann es oder ich kann es dann oft durch Nachfragen oder durch Erzählungen über die Beziehungsstruktur ganz gut heraushören. Das ist also etwas, was sich so irgendwie in der Zwischenmenschlichkeit zeigt. Und ich kann schon auch von mir sagen, ich bin auch nicht ganz frei davon. Das ist ein Thema, wie du auch schon gesagt hast, das oft Frauen betrifft. Nicht nur natürlich, aber schon sehr häufig. Und mir fällt immer wieder auf, dass es ja Menschen betrifft, die generell sehr feinfühlig sind, die oft vielleicht auf eine gewisse Art geprägt wurden. Dazu können wir natürlich gleich noch mal was sagen und die dann für sich irgendwann im Leben gelernt haben, dass das vielleicht eine ganz gute, zweckdienliche Funktion hat. das Helfen. Und so war das bei mir schon irgendwie auch. Und irgendwann, so ist das zumindest häufig, fragt man sich, muss das so sein oder geht da vielleicht auch noch was anderes? Und dann habe ich begonnen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Du hast eben schon gesagt, es hat eine Funktion. Es hat eine Funktion, dass wir so in dieses übermäßige Helfen hineinwachsen. Was sind denn Funktionen davon? Warum wird die menschliche Psyche motiviert, so stark in dieser Rolle aufzugehen?
Also ich denke, es ist schon nochmal wichtig zu sagen, dass wir beide jetzt natürlich nicht jede Form von Helfen meinen. Ne? Helfen kann von einem sehr, sehr guten Ort kommen und das ist jetzt psychologisch nicht sonderlich präzise, aber das ist das, was ich ganz oft sage. So, von welchem Ort kommt das denn? Wie fühlt sich das denn an? Und so kann es eben auch sein, dass wir spüren, ich habe jetzt zwar Ja gesagt, beispielsweise im Meeting im Büro, ich habe gesagt, ja klar, ich mache das und im Nachhinein spürt sich das aber nicht so gut an. Und warum lasse ich es in der Konsequenz beim nächsten Mal nicht sein? Da kommt dann die Funktion, weil ich mich vielleicht sicherer fühle, wenn ich Ja sage, weil ich mich vielleicht ein bisschen besser fühle, wenn ich einfach etwas zusage, den Umzug doch noch mitmache. Also anders formuliert, es kann mir helfen, meinen Selbstwert auch ein bisschen zu stabilisieren oder vielleicht auch mit der Angst, nicht gemocht zu werden oder vielleicht auch degradiert zu werden, nicht umgehen zu müssen.
Mhm. Und Bindung sichern ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil von unserem Selbstwert, ne? Und durch dieses Helfen und vielleicht auch über meine eigenen Grenzen hinausgehen und ja sagen, obwohl ich vielleicht eher Nein fühle, gibt mir in dem Moment das Gefühl, ja okay, ich kann diese Bindung hier zwischen mir und dem anderen Menschen festigen.
Ja, genau. Es ist ganz oft so, der Selbstwert, das ist oft unsere stabile Säule. In der Psychotherapie spricht man oft davon, wenn der Selbstwert nicht so fest ist oder nicht so stabil ist, dass man dann ganz oft auch mentale Erkrankungen beispielsweise bekommen kann. Und das muss natürlich nicht immer so drastisch sein, dass direkt eine mentale Erkrankung entsteht, aber es kann schon einfach sein, dass wir in gewisse Muster rutschen, wenn der Selbstwert eben nicht so da ist. Und wenn wir merken, wir fühlen uns nicht so gut oder vielleicht einfach ja das Gefühl haben, wir müssen leisten, um uns die Liebe der anderen zu verdienen, dann kann es eben sein, dass wir diese Tendenz entwickelt haben, möglichst immer für andere da zu sein. Und das ist dann so integriert in uns, dass wir es manchmal vielleicht gar nicht merken. Also ich will nicht sagen, dass wir dann immer diesen inneren Plan haben, ich will gemocht werden, deshalb sage ich jetzt ja, sondern diese Prozesse, die sind so gefestigt in uns und die fühlen sich dann so gut irgendwie auch an und sicher an, dass jede Abweichung davon uns eine gewisse Unsicherheit herstellt, mit der wir dann auch einfach Schwierigkeiten haben, umzugehen.
Und dann nehmen wir den Preis lieber in Kauf, dass wir vielleicht eine Form von einem anderen Schmerz fühlen, weil ich ja jetzt Ja gesagt habe, aber eigentlich Nein meine, wenn wir bei dem Umzugsbeispiel bleiben, das nehme ich dann eher in Kauf, als das gewohnte Muster zu verlassen, ne, und in dem Moment vielleicht anders kommunizieren würde. Und das fühlt sich für mich so neu und unsicher an, dass ich sage, hey, dann, also auch alles unbewusst, aber dann nehme ich quasi lieber in Kauf, dass es mir an dem Tag vielleicht ein bisschen zu viel wird, aber ich gehe diese Extrameile.
Ja, ganz genau. Und das zeigt vielleicht auch schon, wie existenziell das ist, ne? Also in der Regel suchen wir uns so Muster nicht aus. In jeder therapeutischen Schule nennt man das so ein bisschen anders. Manchmal spricht man von sogenannten Überlebensregeln oder was, glaube ich, auch sehr verbreitet ist, ist so das Wort Glaubenssätze. In der Schematherapie nennt man das eben Schemata. Und alle haben eigentlich eins gemeinsam. Es ist eine frühe Bindungserfahrung, in der Grundbedürfnisse nicht erfüllt wurden. Zum Beispiel das Grundbedürfnis, bedingungslos sicher zu sein. Wenn wir das nicht erfüllt bekommen haben, weil vielleicht in unserer Familie Leistung sehr hoch gelobt wurde, dann wurde das Bedürfnis eben immer und immer wieder frustriert und wir haben daraus gewisserweise Regeln abgeleitet. Und diese Regel kann sein, nur wenn ich immer für andere da bin und meine Bedürfnisse unterordne, wenn ich immer schon vielleicht frühzeitig antizipiere, was jemand brauchen könnte und vielleicht schon proaktiv darauf reagiere, nur dann stelle ich sicher, dass ich geliebt werde. Und diese Regel schleppen wir dann mit uns rum, ne?
Ja. Du hast jetzt schon gesagt, das hängt in den allermeisten Fällen mit einer frühkindlichen Bindungserfahrung zusammen. Hast du da ein Fallbeispiel im Kopf oder kannst du das noch konkreter machen, was da Menschen vielleicht erlebt haben können, dass sie dann so darauf reagieren?
Also natürlich zuallererst, das ist wirklich nur ein Beispiel und das ist so hochkomplex, dass ja, das kann alles sein letztlich, ne? Und was ich aber sehr oft erlebe, ist, dass Klientinnen fast verwundert sind, dass es dann doch gar nicht so eine schlimme Kindheit war, die dann letztlich auch zu solchen Schemata oder zu solchen Syndromen führt. Und manchmal ist es nicht mal so, dass wir ein Event hatten, auf das wir so einen Finger zeigen könnten, was sich viele eben auch unter dieser prägenden Kindheit vorstellen. Sondern ganz oft ist es eher so eine gewisse Stimmung, die vielleicht in der Familie war und eher was Subtileres, vielleicht was über die leistungsstarken Nachbarskinder gesagt wurde. Oder wie man die gut aussehende Cousine so bewertet hat. Also es wurde nicht mal unbedingt zu uns gesagt. Und stellen wir uns jetzt mal vor, wir hätten vielleicht ein sensibles Mädchen, das ist jetzt zufälligerweise das Geschlecht, ne? Die wäre so 7, 8 Jahre alt, hat vielleicht ein starkes Bindungsbedürfnis und eine große Sehnsucht, auch von ihren Eltern Anerkennung zu bekommen, im Speziellen vielleicht vom Papa, weil der in dieser Geschichte eben der ist, der häufiger arbeiten ist, nicht so oft zu Hause. Also wir sind hier in einer klassischen Rollenfamilie, sag ich mal. Und dieser Papa, der aber eben selbst sehr geprägt wurde, wiederum von seinen Eltern, der findet das super, wenn die Tochter eben auch Leistung bringt. Und er kommuniziert das nicht so direkt, aber vielleicht eher indirekt und fand das dann super, dass sie mit Tennis angefangen hat. Und jedes Mal, wenn das Tennisspiel gut ausging, dann wurde sie sehr gelobt. Und jedes Mal, wenn das Tennisspiel eben nicht ausging, dann wurde darauf hingewiesen, dass man es ja beim nächsten Mal wieder besser machen kann. Und das zum Beispiel sind dann schon genug Reize, die dafür sorgen, dass wir lernen, Leistung gleich liebenswert, nicht leisten gleich Liebesentzug. Weil mehr Aufmerksamkeit bekomme ich definitiv, dann nimmt sich dann noch abends für mich Zeit, wenn ich gewonnen habe, wenn ich etwas richtig gut mache. Und es kann sein, dass wir dann dieses Muster so oder so ähnlich auf unser restliches Leben übertragen. Und manchmal ist es nicht so intensiv, dann können wir es noch abstrahieren sozusagen im Erwachsenenalter, aber mal angenommen, dass der Vater vielleicht dann echt sich zurückgezogen hat, weil er genervt davon war, dann wird es eben schon stärker. Zusätzlich, und ich glaube, das ist auch immer noch mal wichtig zu sagen, es ist nicht nur die Prägung, sondern wir brauchen immer noch eine Portion Persönlichkeit. Deshalb habe ich eben gesagt, das ist wahrscheinlich ein sensibles Kind gewesen oder einfach sensitiv, vielleicht ist das das passendere Wort. Und die Genetik und die Familienstruktur und die Live-Events, die kommen dann zusammen, damit wir das dann eben auch entwickeln können, dieses Syndrom.
Und was ist so deiner Erfahrung nach der Punkt, dass deine Patienten und Klienten sagen, ich möchte das ändern? Also was muss passieren, dass der Leidensdruck so groß wird, dass sie sagen, ich gehe an dieses gewohnte Muster ran, was mir auf der anderen Seite auch so viel Sicherheit gibt? Was ist so da deine Erfahrung?
Also das, was sehr oft dann auch erstmal spürbar ist im Erstkontakt, ist auf jeden Fall Erschöpfung. Denn Erschöpfung ist natürlich total nachvollziehbar irgendwie, ne? Wenn wir jetzt nochmal überlegen, wie dieses Muster ist, des Helferinnen-Syndroms, ist es wirklich, ja, es ist ein Unterordnen der eigenen Bedürfnisse. Und das ist ja auf täglicher Basis, 24/7 quasi. Wir haben ja total ausgeprägte Antennen und scannen unsere Umwelt. Wie guckt mein Partner jetzt gerade? Sieht er noch zufrieden aus? Braucht er vielleicht was? Ne? Und dadurch sind ja immer so Fenster geöffnet in unserem Kopf. Und wir versuchen dann eben zu schauen, okay, er hätte gerne das, ich brauche eigentlich Ruhe. Ich mache jetzt nochmal kurz das, weil dann ist er glücklich und ich somit sicher. Und das kann dann einfach irgendwann dazu führen, dass wir zum einen sehr erschöpft sind. Das ist das, was oft am spürbarsten ist, wie gesagt. Und in der Konsequenz aber auch einfach gar nicht mehr genau wissen, was wir eigentlich brauchen. Weil wenn wir sehr, sehr lange unsere Bedürfnisse negieren, dann kann das natürlich in der Konsequenz auch bedeuten, dass wir sie irgendwann gar nicht mehr spüren und dann erst wieder erlernen müssen, ne? Das heißt Erschöpfung, das ist definitiv etwas. Beziehungsprobleme. Oft ist es auch so, dass nicht jeder möchte, dass alles für ihn abgenommen wird, ne? Das kommt dazu, also generell Beziehungsprobleme in jeder Form und Facette, also auch mit FreundInnen oder mit wem auch immer, beim Job vielleicht auch, Überarbeitung. Also das sind so klassische Felder, wo man das finden kann, das Thema.
Was mir auch ab und zu begegnet, ist eine gewisse Orientierungslosigkeit, weil Menschen wirklich verlernt haben, was du auch eben schon sagtest, sich zu spüren, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, die auch ernst zu nehmen und daraufhin auch ihr Leben zu gestalten, um es jetzt mal ganz groß auszudrücken, ne? Und irgendwann ist man dann an so einem Punkt, dass man sich fragt, so, was will ich denn eigentlich? Wollte ich diese Ausbildung machen? Wollte ich dieses Studium eigentlich machen? Oder habe ich das nur gemacht, weil meine Eltern das vielleicht wollten oder weil mein Partner mir das vorgeschlagen hat oder whatever? Und ne, das wird dann irgendwann so schmerzvoll, dass Klienten auch zu mir kommen und sagen so, ich weiß gar nicht, was mein Weg ist, beziehungsweise wer ich auch bin. Kennst du das auch?
Absolut, ja, da sagst du was ganz Wichtiges, ne? Und man könnte ja manchmal fast das Gefühl haben, dass es nur Zeitgeist sei, dass wir alle so orientierungslos sind. Und in gewisser Weise mag das auch stimmen, aber es stimmt vor allem, weil wir uns eben jetzt die Erlaubnis geben, orientierungslos zu sein und eben auch nochmal genau zu hinterfragen, ist das eigentlich stimmig, was ich hier gerade mache? Weil es ist ja oft sogar so, dass wir das gewählt haben. Nicht nur uns die Eltern vorgegeben haben oder der Partner, sondern wir haben es entschieden, weil wir es zu dem Zeitpunkt nicht besser wussten, weil wir zu dem Zeitpunkt schon unsere Bedürfnisse nicht mehr gespürt haben und somit vielleicht auch nie Hobbys oder Talente ausgeprägt haben, ne? Und dann irgendwann an den Punkt zu kommen und zu sagen, ich möchte es jetzt doch nochmal herausfinden, ist eigentlich auch ein sehr schöner Punkt, ne?
Ist ein sehr schöner Punkt, fühlt sich am Anfang aber auch ganz schön challenging an.
Allerdings, ja, allerdings und auch oft fortführend, ne? Also ich weiß schon auch, wenn ich mein Muster dahingehend breche und mich stark positioniere, dass das schon auch Unbehagen erzeugen kann. Ganz klar, das ist einfach sehr, sehr tief drin, ne? Und ja nicht nur individuell, sondern letztlich ja auch über Generationen verbreitet, ne, wenn wir jetzt nochmal in dieser Perspektive draufschauen.
Ja, weil da kommt ja meistens doch so eine Portion Modelllernen obendrauf, ne, dass man wahrscheinlich nicht das erste Familienmitglied ist, was diese Helfertendenz übernommen hat, sondern vielleicht hat es die Mutter auch schon gemacht und die Großmutter auch schon. Und das ist ja auch ein Lernprozess.
Ja, absolut. Vor allem, weil dieses Abgucken ja auch mit Loyalitätsgefühl zu tun hat, ne? Und wir dann manchmal denken, warum darf ich es jetzt machen, wenn meine Mutter und Großmutter es nie durfte? Sozusagen. Also es ist komplex.
Du hast eben gesagt, es ist wichtig, dann ins Spüren zu kommen, wenn ich an dem Punkt bin, wo ich mir das wieder erlaube. Wie kann denn da so ein erster Schritt aussehen? Also wie können sich das unsere Hörer und Hörerinnen vorstellen, wenn du in der Praxis aktiv bist? Wie hilfst du Menschen, da wieder mehr bei sich anzukommen?
Also ehrlicherweise ist ja auch das, was in der Praxis passiert, alles kein Hexenwerk und letztlich auch nicht der heilige Gral der Lösung, sondern was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ist, dass die Menschen einfach nicht aus der Situation rauskommen, wenn man jetzt auch mal so möchte, und auf Fragen antworten müssen und dürfen, ne? Müssen in Anführungszeichen. Und das Erste ist in der Regel immer, das Muster zu benennen und zu erkennen. Ne, also es kommt dann meinerseits vielleicht ein Vorschlag, ein gemeinsames Erarbeiten, also so diese psychoedukativen Elemente. Könnte es sein, das hat das einen Nutzen für Sie? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie es nicht machen? Und daraus erarbeiten wir natürlich erstmal ja eine vielleicht greifbare Struktur, die nachvollziehbar ist und die dann auch angenommen werden kann. Und was ich dann im nächsten Schritt sehr oft mache, und da orientiere ich mich wahrscheinlich sehr an der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, weil die ein großes Herzensstück in meiner Arbeit ist, ist die Frage nach Kosten und Nutzen. Dass das Helfen einen ganz, ganz großen Nutzen hat, das haben wir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon begriffen, spätestens wenn wir wirklich diese Schemaarbeit machen und reinschauen. Und auch wir beide haben ja jetzt schon klar verstanden, warum Menschen das machen. Aber die Kosten, die guckt man sich dann eben zumindest ganz dediziert seltener an. Und wenn man dann erstmal aufstellt, was man wirklich alles dafür machen muss, also ab dem Moment, wenn man morgens die Augen öffnet, dann kann das schon auch nochmal sehr eindrücklich sein, zu verstehen, wow, das ist echt ein hoher Preis. Dann prüft man die Funktionalität, wenn man so möchte, also auch zu schauen, ne, dient es denn eigentlich? Also kommst du damit dahin, wo du hinkommen möchtest? Und die Antwort ist oft so ein Jein. Gewisserweise schon, die Menschen sind noch bei mir. Andernfalls wüsste ich, ob die noch hier sind, wenn ich es anders ausprobiert hätte. Ne? Und dann kommt das eigentlich mit rein, was in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie so auch Wertearbeit benannt wird, nämlich die Frage, wie will man eigentlich sein Leben führen? Mal angenommen, man hätte einen anderen Umgang damit. Wie würde man das machen? Und ehrlicherweise, es kommt total stark drauf an, wie tief das Thema sitzt. Wenn es im Coaching ist, dann könnte man ab dann vielleicht schon in die Wertearbeit gehen. In der Therapie sitzt das oft so tief, dass man dann vielleicht erstmal sich diesem inneren Anteil zuwenden muss, der diese ganz, ganz große, verzweifelte Angst hat, verlassen zu werden, wenn er vielleicht mal Grenzen setzt. Also um es kurz zu machen, entschuldige, die Antwort war so lange, ne? Das Erste ist wirklich, ist bemerken. Das ist so das absolute A und O, auch wenn man es ja so oft schon gehört hat. Aber stell dir mal vor, du würdest in dem Moment merken, warum du jetzt Ja sagst. Und zwar nicht 3 Sekunden danach, sondern in dem Moment. Das wäre eine enorme Freiheit. Und je häufiger man die spürt, desto eher kann man auch prüfen, bin ich heute vielleicht ein kleines bisschen mehr bereit, die Schuldgefühle oder die Angst zu spüren, falls ich Nein sage. Und das ist ja schon Veränderung.
Angenommen, ich gehe jetzt diesen Prozess und traue mich, diese Schritte auszuprobieren, die du beschrieben hast, und bin dann an dem Punkt, die Angst zu spüren. Die Unsicherheit, was das jetzt mit der Beziehung meines Gegenübers macht, wenn ich eine Grenze gezogen habe. Was gibst du damit an die Hand, dass das vielleicht ein bisschen leichter auszuhalten ist?
Also es ist ein total wichtiger Punkt, weil ohne diese Bereitschaft, die Angst zu spüren, keine Veränderung. Ne, viele Menschen sind aufgrund unserer Zeit auch, wir haben ja so viel Zugang zu Wissen, die sind ganz klar, sie wollen das nicht mehr und kommen dann aber nicht über diese Brücke. Ne? Und für diese Brücke, da führen aus meiner Sicht ja letztlich viele Wege nach Rom, wenn man so möchte. Und das Erste ist erstmal zu verstehen und vielleicht wirklich zu verstehen, dass Gefühle ja auch einfach nur Gefühle sind und wir durchaus existieren können, auch wenn wir gerade Angst haben. Also ein bisschen nach dem Motto, ich habe gerade Angst und ich tue es trotzdem. Ne? Also diese Gleichzeitigkeit hervorheben. Ich habe Angst, vom 5-Meter-Brett zu springen und ich tue es trotzdem. Ich habe Angst, zum Bewerbungsgespräch zu gehen und ich tue es trotzdem. Für all diese Dinge haben wir in der Regel ein gutes Warum. Wir tun etwas, weil uns etwas anderes wichtig ist. Somit erhöhen wir schon mal die Bereitschaft. Also wir brauchen unser Warum. Und wenn die Angst dann wirklich da ist, dann gibt es manchmal viel basalere Dinge, die wir tun können. Weil in der Regel sind wir mit Angst im Körper, das kenne ich auf jeden Fall sehr gut. Ich hatte in meinem Leben viel mit Ängsten zu tun. Gehen wir in einen totalen Survival-Mode. Das heißt, da ist nichts mehr rational. Da kriegen wir uns auch nicht mehr mit rationalen Argumenten. Also jegliche Whys können dann auch einfach echt verschwinden in dem Moment. Und es ist also wichtig, darauf vorbereitet zu sein. Wenn du das tust, wird die Angst kommen. Sei nicht überrascht. Es kommt und Folgendes kannst du machen. Ein super Tool, das tatsächlich immer hilft, ist natürlich der Atem. Wird absolut unterschätzt, wahrscheinlich weil wir es schon so oft gehört haben oder weil Menschen das Kognitive immer bevorzugen. Aber der Atem, der beeinflusst eben so unheimlich gut den Parasympathikus, also das Nervensystem, das uns ruhig reguliert, sage ich mal. Und wir können es damit schaffen, wieder so ein bisschen mehr zu uns selbst zu kommen. Dann kann man natürlich noch andere Dinge überlegen. Ne? Also wie kann man mit Angst copen? Es gibt Menschen und Klientinnen, die puzzeln in der Zeit. Oder die haben Notfallkontakt zum Anrufen. Ne? Oder sie lesen was nach, was wir mal erarbeitet haben. Du wirst jetzt Angst haben, das heißt nicht, dass er dich verlässt. Wahrscheinlicher ist das. Ne, also sozusagen ganz klare Waffen, wisse, es kommt, du darfst es haben, es ist nur eine Emotion, die kommt und sie geht. Und nur weil du dich gefährdet fühlst, heißt es nicht, dass du gefährdet bist. Ne, das ist diese emotionale Beweisführung und die stimmt nicht. Wir dürfen Angst haben und sicher sein. Die Gleichzeitigkeit existiert.
Du hattest eben schon mal angesprochen, dass in therapeutischen Sitzungen das manchmal einfach noch viel, viel tiefer sitzt. Und ich kenne das von Betroffenen, dass sie, wenn sie von der Angst sprechen, die sie dann heute erfahren, weil sie das gewohnte Muster brechen und zum Beispiel dann Nein sagen und Grenzen ziehen, so eine krasse Verzweiflung spüren, die wirklich auch connected ist mit dieser Verzweiflung und mit dieser Angst, die sie als Kind wahrscheinlich erfahren haben. Wie geht man da am besten vor? Was ist da wichtig, um da irgendwann zu einem Frieden und auch zu einer Freiheit zu kommen?
Also es ist total wichtig, dass du auch genau das nochmal ansprichst, und das sind letztlich einfach auch Situationen, in denen vielleicht in der Kindheit ein Trauma stattgefunden hat. Das sind beispielsweise Situationen, in denen wir heute noch die geballte Angst und ja, ich sag mal die gesamte Reaktion des Nervensystems auch spüren, die früher aktiv war. Und das ist einfach für viele Betroffene so frustrierend, ne, wenn wir das ja alles, weil das sind ja meist sehr belesene Menschen, die haben sich ja mit sich hoch und runter auseinandergesetzt, und das kann natürlich unheimlich frustrierend sein, wenn wir das doch alles theoretisch wissen und einfach nicht umsetzen können. Und die Schematherapie, das ist eine Therapiemethode, die eigentlich genau für solche Fälle auch entwickelt wurde, also für, ich sag mal, eher schwierigere Therapieverläufe, die vielleicht mit Traumata oder auch letztlich mit tiefen Persönlichkeitsstörungen zu tun haben, weil man da einen großen Anteil auch den inneren Kindanteilen, sag ich jetzt mal, widmet. Also die Teile in uns, wir nennen das, wie wir es wollen, aber die eben noch diesen alten Schrecken in sich sitzen haben und demnach auch genauso sensibel reagieren. Also im Heute noch genauso sensibel reagieren auf etwas, als wäre es noch damals, genauso wie du es gesagt hast. Es gibt da ganz viele Kombinationen an Verhaltensweisen, die man da machen kann oder die da helfen können, aber erstmal, ich würde meinen gesamten Respekt aussprechen. Also ich kann es ehrlich verstehen, sowas ist fürchterlich, es ist schlimm, wenn der ganze Körper zittert und man so sehr in die Angst rutscht. Und auch da nochmal kognitiv gesprochen, aber auch wenn es sich gefährlich anfühlt, es ist nicht mehr gefährlich. Und diese Information, die darf eben von unserem Kopf auch an den Teil gelingen, der den Schmerz oder die Angst wahrt. Und da gibt es Dinge, die nennen sich Nachbeälterung, ne? Dass man also solche Prozesse so lange macht und dem inneren Kind Sicherheit gibt, Tools zur Selbstregulation anwendet, so lange eben, bis der Klient dann selbst in der Lage ist, für sich in solchen Momenten zu sprechen. Und das bedeutet dann wirklich auch so ein ganz aktives, ich sehe dich, du hast jetzt Angst. Dann vielleicht tief durchatmen und auch sagen, aber wir sind jetzt sicher, es ist okay. Ne? Und das klingt natürlich viel leichter, als es ist. Und es ist oft auch einfach eine Frage der Wiederholung und der gemeinsamen Arbeit. Letztlich auch würde ich immer zu einem ganz erfahrenen, approbierten Kollegen verweisen. Also jemand, der sich wirklich gut mit genau solchen Fällen auskennt, weil es braucht einfach viel Fingerspitzengefühl, um dann auch angemessen damit umzugehen.
Ja, und da sprechen wir jetzt auch über eine Bandbreite von Bindungsverletzungen, die riesig ist. Und ja, ne, wo man einfach ganz individuell prüfen muss, welche Therapieart und auch welcher Therapeut, welche Therapeutin ist da gerade die oder der passende Ansprechpartner. Ich kann nur aus meiner Praxis erzählen, ich bin da ein großer Fan von Visualisierungsübungen und finde es immer ganz, ganz, ganz erstaunlich und ja, berührend, was es mit Menschen macht. Entweder sie setzen sich auf einen leeren Stuhl und gehen mal in die Rolle des inneren Kindanteils oder sie machen nur die Augen zu und stellen sich das selber vor in einer Situation, wo sie selbst klein waren und helfen dann sich in Gedanken. Also ich lasse sie dann immer als erwachsenes Ich zu dem inneren Kind dazugehen. Und meistens entsteht sofort der Impuls, dass sie das kleine Kind in den Arm nehmen wollen, dass sie eben sich selbst in Sicherheit geben wollen, dass sie auch ihrem inneren Kindern gut zusprechen wollen. Also, dass sie eben wirklich immer wieder sagen, so, hey, du bist gut, wie du bist. Und du hast in dem Moment auch nichts falsch gemacht. Du bist das Kind. Du warst nicht die erwachsene Person, die die Situation irgendwie retten muss. Ne? Du trägst gar nicht die Verantwortung für die Gefühle der anderen. Also, all diese Dinge, die sie im Jetzt wissen und verstehen, wirklich im Dialog auch ihrem eigenen inneren Kind zu sagen, da fließen regelmäßig die Tränen und es hat aber auch was total Befreiendes, weil das innere Kind überhaupt erstmal einen Raum bekommt, weil der Schmerz einen Raum bekommt, der wird ja auch lange immer wieder abgetan, nicht ernst genommen, ne? Und dann aber auch zu spüren, so, hey, das macht ja was mit mir, wenn ich mich in Gedanken oder auch, ne, ich kreuze jetzt hier auch gerade so meine Arme über meiner Brust in den Arm nehmen. Also ich kann mir da auch ein Stückchen was schon selbst geben.
Ja, das ist ein total schöner Ansatz und es ist eben wie so oft die Kombination aus Dingen, die hilft. Ne? Ich glaube ehrlicherweise, dass oft ein ganz integrativer Ansatz hilft. Also viele Elemente aus vielen unterschiedlichen Schulen, weil alle Therapieschulen ja auch eigentlich dasselbe wollen, nur unterschiedliche Schwerpunkte haben. Ne? Und für viele ist es super gut, über die Kognitionen zu gehen. Und da bietet die Verhaltenstherapie einfach viel an, ne? Diese dysfunktionalen Gedanken zu erkennen. Also ich muss leisten, um geliebt zu werden. Das ist erstmal nur eine These. In den meisten Fällen sogar falsch. Und unser Hirn neigt dazu, das zur Wahrheit zu machen, was wir schon mal erlebt haben. Andere Menschen sind gefährlich, wenn wir gemobbt wurden. Oder ich bin nicht gut genug, wenn ich so und so aussehe. Wahrscheinlich haben wir irgendwann die Erfahrung gemacht und unser Hirn bietet uns das immer wieder an. Zu verstehen, das sind Gedanken und die müssen wir nicht per se glauben. Es ist für viele total hilfreich. Und für viele auch das, was sie brauchen. Für andere ist es wichtiger, sich daran zu orientieren, was will ich denn eigentlich lieber tun, als allen nur gefallen. Stichwort Werte. Natürlich brauchen wir da auch die Distanz zu unseren Gedanken, damit wir einfach nicht alles glauben, was unser Hirn uns so vorschlägt. Aber wir brauchen auch noch mehr, was uns so rüberzieht. Zu wissen, wie man leben möchte, wer man sein möchte, letztlich auch, wenn es ein bisschen morbide klingt, sich die Frage zu stellen, was soll vielleicht auf meinem Grabstein stehen. Es kann für einige auch wahnsinnig tragend sein. Und andere wiederum brauchen die Begegnung mit dem inneren Kind oder das Verständnis darüber, dass zumindest das Nervensystem sehr geprägt wurde in unserer Kindheit oder Jugend oder wann immer eben diese Dinge stattgefunden haben und dass unser Nervensystem letztlich rein biologisch reagiert, wie es eben damals reagiert hat. Und wir sind dadurch nicht kaputt, wir machen es auch nicht falsch, wir haben es auch nicht einfach nur nicht verstanden, sondern wir brauchen wahnsinnig viel Mitgefühl für dieses Nervensystem, das einfach nur reagiert, wie es programmiert wurde. Und zu lernen, uns da selbst zu begegnen, letztlich uns auch selbst zu regulieren, das kann für viele dann noch ein entscheidender Schritt sein. Und für die meisten, wenn nicht alle, ist es dann auch wichtig, dass sie eben positive neue Erfahrungen machen. Also wirklich die Begegnung mit, ich habe meine Meinung gesagt und es war okay. Ja, vielleicht bist du gerade mit Menschen zusammen, die das nicht gut finden. Kann sein. Ist oft so, dass sich diese dysfunktionalen Beziehungsstrukturen bilden. Der eine unterdrückt gerne und eine lässt sich gerne unterdrücken. Ne? Diese Matches gibt es unglücklicherweise. Dann müsste man so Schritte für sich daraus ziehen. Aber sehr häufig, und das ist jetzt kein Schönreden, erlebe ich eben auch, dass Menschen eher sehr gestärkt sind und sagen, ist gar nichts passiert. Wow, es ist einfach nichts passiert. Und ich kriege dann manchmal Gänsehaut und denke, yes, ich habe es genauso gehofft. Natürlich ist es jetzt schön, ne, dass wir diese positive Erfahrung haben. Und klar, weil das eben nicht der Grund ist, wofür Menschen dich lieben, sondern du bist der Grund, wofür sie es tun. Und das Helfen, das ist ja manchmal sogar auch für die anderen gar nicht mehr so prickelnd. Also das kann ja auch noch eine Komponente sein.
Genau, da würde ich auch gleich gerne nochmal drauf eingehen, aber weil wir jetzt gerade so bei den Tools und bei den Übungen sind, es gibt ja gerade auch die Übungen in der Seventh Mind App, drei Spiegel, wer bist du, wenn du mal nicht hilfst? Erzähl doch mal kurz, was kann man sich unter der Übung vorstellen?
Genau genommen ist sie ein bisschen so, wie du es vorhin erzählt hast. Also sie arbeitet auch mit Bildern letztlich. Das wird einfach sehr gerne eingesetzt und in dem Fall soll die Übung einfach dazu einladen, sich in drei Spiegeln zu begegnen. Das ist jetzt wirklich die Kurzform. Der eine ist sozusagen ein sehr verzerrter Spiegel, also ein Spiegel, in dem wir uns so sehen, ja, wie wir vielleicht früher waren oder was früher von uns erwartet wurde. Der nächste Spiegel ist der soziale Spiegel, also ein Spiegel, in dem wir uns so sehen, wie wir glauben, dass die anderen uns sehen. Also da sozusagen schauen wir uns mal aus den Augen unseres sozialen Netzes an. Und der dritte Spiegel, der lädt dann dazu ein, sich mal anzuschauen und sich zu fragen, mal angenommen, ich müsste das alles nicht tun. Was würde ich denn dann sehen? Also die Begegnung vielleicht mit dem eigentlichen Ich.
Wenn du die Übung drei Spiegel, wer bist du, wenn du mal nicht hilfst, in der Seven Mind App anhören möchtest, kannst du das bis zum 17. November 25 kostenlos tun. Egal, ob mit oder ohne Seven Mind Abo. Den Link zur Seven Mind App findest du in den Shownotes.
Und diese Übung, die ersetzt natürlich keine Psychotherapie, ne? Das müssen wir an der Stelle einfach auch nochmal sagen und wollen wir auch nie behaupten, aber ich glaube, sie kann sehr schön sein, zur Selbstreflexion einzuladen und auch nochmal zu prüfen, wenn man sich vielleicht noch nicht ganz sicher ist, warum helfe ich denn eigentlich? Nochmal zu prüfen, ne? Mache ich das aus einem guten Ort, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, oder mache ich es aus Angst? Weil das sind zwei Paar Schuhe und es ist beides nicht schlimm, aus meiner Sicht. Es ist nur wichtig, dass wir es verstehen und demnach dann auch entscheiden können. So, und wenn ich sage, gut, ich mache das aus Angst, aber das ist eben heute meine bewusste Wahl, okay. Aber eben nicht unbewusst und nicht aus einem Muster heraus.
Genau, und nicht aus dem Autopilot, der uns gefühlt gar keine Freiheit lässt, sondern weil ich sage, heute will ich den Weg gehen. Jetzt lass uns nochmal aufs Gegenüber schauen. Du hast eben schon angedeutet, es muss immer gar nicht so cool sein, wenn mir geholfen wird oder wenn mir alles abgenommen wird, ohne dass ich vielleicht sogar danach gefragt habe. Das passiert ja auch immer wieder. Was macht es denn mit Partnern, mit Partnerinnen, mit Freunden, die vielleicht in so einer Dynamik stecken mit jemandem, der so ein ausgeprägtes HelferInnen-Syndrom hat?
Also meine Erfahrung ist, dass es auf einige Menschen auch etwas grenzüberschreitend wirken könnte. Nicht immer, manchmal ist das auch was Schönes, ne? Aber ich habe da oft einen Satz oder eine Frage, die ich meinen Klientinnen auch weiter mitgebe, nämlich sie sollen doch ihrem Gegenüber einfach mal klar sagen, ob sie gerade Liebe oder Lösung brauchen. Also ne, dieser ganz einfache Satz, brauchst du Liebe, brauchst du Lösung, und dann vielleicht vorab sagen, hey, heute nur Liebe bitte. Anders formuliert, ich will nur reden, ich will nur verstanden werden, ich brauche keine Lösung. Weil auch wenn wir es gerade nicht mit dem HelferInnen-Syndrom zu tun haben, wir kennen das ja alle, ne? Wir erzählen was und sofort kommt, hast du schon mal das gemacht, dann mach doch einfach das. Und es fühlt sich manchmal nicht gut an. Also anders formuliert, das ist nicht immer ein Bedürfnismatch. Wir wollen vielleicht was erzählen, ohne direkt geholfen zu bekommen. Aber wenn unser Gegenüber eben helfen möchte, dann wird's schwierig. Zum anderen, manchmal ist das Helfen ja auch eine unbewusste Form des Stabilisieren des Selbstwerts und auch manchmal der Versuch, sich selbst irgendwie zu erhöhen, so moralisch zu erhöhen. Ich bin die, die hilft. Ich bin die, die immer da ist beim Umzug. Ich bin die, die auch nach einer ungeschlafenen Nacht mit Baby noch am anderen Tag die Kartons schläft. Wenn du es nicht machst, schon okay, aber ich mach's halt. So, ne, das ist eine letztlich eine vielleicht auch absolut unbewusste moralische Erhebung und das führt natürlich dann auch zur Degradierung des Gegenübers. Und das ist auch nicht sonderlich schön. Und das Dritte, was ich oft merke, ist eben auch in so einem Machtgefälle, dass für andere sich so anfühlt, als würde man ihnen noch nicht zutrauen, dass sie das selbst schaffen. Ne? Also beispielsweise, ich sage, ich bin krank und ich sage aber auch, ist alles in Ordnung, wir kommen klar und dann steht doch ungefragt wieder der Lieferservice vor der Tür. Total nett, aber ich wäre auch alleine klargekommen. So, ne, also nochmal einfach auch klar machen, nicht immer ist es das, was das Gegenüber braucht und nicht immer ist es das, was den Selbstwert wirklich stabilisiert. Es ist einfach oft nur gut gemeint, aber letztlich gar nicht so gut.
Was ich auch immer wieder merke, ist, dass es für Menschen, die so viel geben und manchmal eben auch mehr geben, als sie eigentlich wollen, Beziehungen oft mit Enttäuschung einhergehen, weil sie vielleicht auch nicht bewusst, aber unbewusst dann erwarten, dass alle anderen auch immer diese extra Meile gehen. Also wie du eben gesagt hast, ne, dass sie auch nach der durchgemachten Nacht mit Baby morgens dastehen und die Kartons schleppen. Weil ich das mache, weil ich so krass über meinen Schmerz hinausgehe, erwarte ich, dass die anderen das auch machen. Und wenn die es nicht machen, dann bin ich enttäuscht.
So ganz sanft, subtil enttäuscht, genau. Ja, und das kann ich auch nicht ganz verbergen dann, ganz genau. Das ist einfach so und das ist natürlich auch, ja, letztlich sehr schade und auch gar nicht so sonderlich gut für die Beziehung, ist ja auch klar, ne?
Ja, weil es in dem Moment auch nicht frei ist, ne?
Genau. Zudem ist es schon auch oft so, dass gekoppelt an dieses Syndrom sozusagen auch schon ein Wunsch mitkommt, dass das auch anerkannt wird und gesehen wird, ne? Also die Frage, so würdest du es auch machen, wenn dich niemand dabei sieht? Wenn niemand wüsste, wer im Auto sitzt und noch alle nach Hause fährt, würdest du es dann auch machen? Na, das kann auch so ein Indiz sein, weil oft ist es schon so, dass wir das eigentlich brauchen, diese Anerkennung und dieses Gesehenwerden.
Da ist ja auch immer eine spannende Frage, wer wäre ich? Was ist Teil meiner Identität, wenn ich aufhören würde, so stark in diese Helferrolle zu gehen? Hast du da eine Antwort drauf oder hast du da zumindest Ansätze, wie vielleicht Klienten und Patienten da eine neue Definition für sich gefunden haben, wenn das dann weggefallen ist oder zumindest gesund reguliert wurde?
Naja, also erstmal ist meine Erfahrung, das Bild ist sicher nicht so schlimm, wie sich die Menschen das manchmal befürchten, weil einige glauben, wenn ich das nicht so machen würde, würde ich nie wieder helfen. Dann wäre ich in Anführungszeichen egoistisch, ne? Und ich glaube, das ist einfach die Sorge, weil ein Pendel eben so funktioniert. Wenn wir sehr, sehr lange in die eine Richtung geschlagen sind, dann, wenn wir es uns mal erlauben auszupendeln, schlagen wir vielleicht mal in die andere Richtung, denken, jetzt lasst mich alle mal in Ruhe, ich sage jetzt erstmal nur nein. Aber natürlich pendeln wir uns auch wieder in der Mitte ein. Und in der Mitte heißt für viele, wir wollen helfen. Wir sind unseren Freunden verbunden, wir wollen gute Menschen sein. Das passt zu den meisten von uns. Aber eben auch nur, wenn ich genauso fair zu mir bin. Und wenn ich gerade in einer schwierigen Phase bin oder einfach nicht kann, dann muss ich es auch nicht tun. Und diese Freiheit, ne, um die geht es eben. Daher glaube ich, das Selbstbild oder die Frage, wer bin ich, eine deutlich bessere Version als viele glauben. Und letztlich kann man sich ja auch einfach fragen, wie wichtig ist dir denn helfen? Also auch wenn es keiner sehen würde und auch da sagen die meisten, ist es mir schon wichtig. Ne, also das hat was Bedeutendes für mich auch. Aber es gibt eben sicher Dinge, die ich tue, weil ich damit etwas bezwecken möchte. Das ist auch ganz natürlich so. Und diese Dinge, die kann man dann vielleicht einmal mehr weglassen, weil sie uns letztlich schaden.
Ja. Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen auf die letzten 30, 40 Minuten zurückschaust, welche Überschrift würdest du unserem Gespräch geben? Welche Überschrift würdest du gerne oder welches Motto würdest du gerne nochmal unseren Hörer und Hörerinnen mitgeben beim Thema HelferInnen-Syndrom?
Also ganz klar würde ich sagen, choose your motive. Also ich würde immer sagen, überprüfe bitte, aus welcher Motivation du handelst. Anders formuliert, Achtsamkeit steht über allem, weil es geht weniger darum, was wir machen, als warum wir es machen. Und das wäre meine klare Überschrift für das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Nichts von dem, was wir tun, ist per se falsch. Aber wir brauchen die Bewusstheit zu verstehen, warum. Und dann in letzter Instanz die Freiheit, wirklich zu wählen und den Autopiloten zu verlassen. Und das sehe ich bei dem Thema genauso wie bei vielen anderen Mustern eben auch.
Was bei mir hängen geblieben ist, ist deine schöne Beschreibung davon, dass die Angst da sein darf, wenn ich dann die Muster verlasse, wenn ich sie verlassen möchte, dass ich mich zwar gefährdet fühlen kann, ohne dass eine Gefahr da sein muss. Und dass es ganz viel darum geht, dieses Spektrum an Gefühlen erstmal zu akzeptieren, wahrzunehmen und sich dann vielleicht auch im zweiten Schritt damit zu beschäftigen, woher kommt's vielleicht? Das ist manchmal sehr tief, muss aber auch nicht sein. Du hast auch ein Fallbeispiel geschrieben, wo es vielleicht nur vereinzelte Kommentare waren oder wo es das Reden über andere Kinder ist, die XY besonders gut können. Aber es kann eben auch mit Bindungstraumata zu tun haben. Und da ist es total wichtig, dass man die Symptome, die man heute wahrnimmt, wenn bestimmte Triggersituationen aufkommen, dass man die ernst nimmt und sich auch entsprechende Unterstützung holt.
Ja, genau. Ja, absolut richtig.
Wo können wir dich denn finden, wenn jetzt Menschen sagen, ach, ich würde gerne mal bei Lea vielleicht in die 1:1 Unterstützung gehen?
Wie schön, dass du fragst. Also auf meiner Webseite natürlich, das ist leicht, Lea Vogel, so ähnlich heißt sie auch, Lea Vogel Coaching oder Lea Vogel Psychotherapie in meinem Podcast. Den gibt es seit 2017 schon und da teile ich viele Gedanken, viele Impulse. Da gibt es natürlich jetzt auch schon sehr viele Folgen. Es gibt mich seit sehr kurzem bei Instagram und ich bin noch sehr unsicher, wie ich das finde, aber ich versuche mein Bestes, mich in dem Dschungel zurechtzufinden. Und ja, und es gibt Online-Kurse und Workshops, aber ich glaube, das erschließt sich dann alles.
Wir werden auf jeden Fall einiges nochmal in den Shownotes verlinken, damit alle, die interessiert sind, dich auch direkt finden. Und wenn du jetzt denkst, das war eine richtig coole Folge und ich habe was gelernt, für mich verstanden und hatte auch noch Freude dabei, dann lass uns gerne ein Abo da. Natürlich freut es uns auch sehr, wenn du den Podcast bewertest und deine Ideen und Wünsche für weitere Folgen unter den Podcast kommentierst. Denn wir machen diese Arbeit hier für euch. Danke fürs Zuhören.